lese den heutigen Bibeltext. Der steht im Matthäusevangelium, Kapitel 6. Ich lese die Verse 25 bis 34. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen, und euer himmlischer Vater ernähret sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anzieht? Seht euch die Wiesenblumen an, sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. Gott macht die Wiesenblumen so schön, und dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Backofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird Gott euch alles dazugeben. Darum macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat.
Guten Morgen. Wir sind mittlerweile mittendrin in der Predigtserie Mein Leben und. Heute ist das Thema Mein Leben und meine Prioritäten. Dieser Abschnitt heute ist der vierte Abschnitt, den wir uns aus der sogenannten Bergpredigt anschauen, der ersten großen Rede, die Jesus ganz am Anfang seines Dienstes gehalten hat. Die beiden Predigten zur mittendrin Vision und der Abschnitt über Finanzen, über den Toni vor 14 Tagen gesprochen hat, waren ebenfalls aus dieser Visionsrede von Jesus, in der er ganz genau beschreibt, wie er sich das Leben seiner Nachfolger vorstellt, denen, die ihn gern haben, die mit ihm leben wollen. Wenn ihr die Gottesdienste verpasst habt, besucht unsere Homepage, da findet ihr alle Predigten und könnt sie nachhören. Keine Ahnung, was dir gerade am meisten Sorgen macht, aber Jesus sagt hier, mach dir darüber keine Sorgen. Dreimal in dem Text. Und der griechische Urtext benutzt hier den Imperativ, die Aufforderung, die Befehlsform. Es geht also nicht um eine Option, wenn mir danach ist, wenn ich mich danach fühle, mache ich mir keine Sorgen, sondern Jesus sagt hier mit seiner ganzen Autorität, macht euch keine Sorgen, es bringt nichts. Er sagt nicht, hört auf nachzudenken, er sagt, hört auf euch Sorgen zu machen. Um was? Um die Dinge, für die wir wahrscheinlich das meiste Geld ausgeben, um Essen, um Klamotten und diese Dinge. Wieso nimmt er sich das raus? Woher nimmt er sich diese Autorität? Wie kann das jemand fordern? Die wenigsten Menschen von uns stehen morgens auf und beschließen, heute mache ich mir mal so richtig Sorgen. Ich kann es kaum abwarten. Ist es nicht meistens so, dass man darauf eigentlich wenig Einfluss hat? Ich kann es, glaube ich, einer der wenigen Sätze, den ich verallgemeinern kann, ich wette, alle von uns haben Sorgen. Und Jesus sagt hier mit aller Ernsthaftigkeit und mit aller Autorität zu seinen Zuhörern damals und zu uns heute, zu Leuten, die skeptisch sind, zu Leuten, die neugierig sind, zu Leuten, die gerne in seiner Gegenwart sind, zu Leuten, die ihm gerne nachfolgen, zu Leuten, die sagen, kann ich gar nichts mit anfangen, zu total unterschiedlichen Menschen, sagt er etwas, was für alle Menschen gilt, weil es alle Menschen betrifft. Sorgen führt dich gedanklich in die total falsche Richtung. Und deswegen ist es wichtig, hier gegenzusteuern und ich sage euch wie, sagt Jesus, nicht ich. Ich hatte eine schreckliche Kindheit. Meine Mama erschreckt jetzt. Aus Kinderperspektive haben meine Eltern fast täglich mein Leben zerstört mit dem, was sie mir in ihrer Autorität verboten haben. Ich durfte zum Beispiel nicht über die Autobahn rennen. Sie haben mir auch gesagt, Sie haben mir verboten, mit der Stricknadel in der Steckdose zu spielen. Sie haben gesagt, werft keine Steine euch gegenseitig an den Kopf, schlagt euch nicht mit Stöcken. Es war schrecklich. Es hat mich so traumatisiert, dass ich alles das an meine Kinder auch weitergegeben habe und fast täglich ihr Leben zerstöre. Und bei Kindern dauert es manchmal ganz schön lange, bis sie kapieren, wie diese lebenszerstörenden Verbote und Anweisungen und die Autorität von Menschen mit mehr Erfahrung, mit mehr Weitblick, mit mehr Überblick, wie die wahrscheinlich in vielen Fällen das Leben gerettet haben. Um das zu verstehen, braucht es einen Perspektivwechsel. Bei Kindern kommt dieser Perspektivwechsel hoffentlich im Laufe der Zeit, wenn sie älter werden. Und sie erkennen in der Autorität und in dem, was Eltern gesagt haben, hoffentlich die positive Absicht dahinter. So ähnlich ist es auch bei Gott. Solange wir nicht die Autorität von Jesus Christus als Sohn Gottes, als Herr dieser Welt, als Schöpfer, als Retter anerkannt haben, seine absolute Vertrauenswürdigkeit, solange wir die nicht erkannt und anerkannt haben, werden wir auf seine Anweisungen reagieren wie unreife Kinder. Wenn er dann sagt, mach dir keine Sorgen, sagen wir, ey Alter, falls es dich gibt, bist du schon 2000 Jahre tot und seitdem hat sich ganz schön viel verändert auf dieser Welt. Was hast du für eine Ahnung von meiner Woche? Und das ändert sich. Dieser Perspektivenwechsel findet statt, wenn wir Jesus als den kennengelernt haben, der er ist, der Sohn Gottes, der Retter dieser Welt, so wie er in der Bibel beschrieben wird. Und diese Bergpredigt ist eine sehr, sehr interessante Rede. Sie zeigt, wie gut Jesus darin war, sowohl unsere Herzen und unser Gefühl anzusprechen, als auch Argumente zu bringen, die zum Nachdenken und zum Umdenken anregen. Und er macht das häufig mit, indem er bekannte Bilder verwendet. So macht er das auch hier. Der Text geht los mit dem Wort darum, sage ich euch. Darum ist ein Verbindungswort. Warum? Darum. Und Jesus verbindet mit diesem Wort das, was er vorher gesagt hat, mit dem, was er jetzt sagen wird. Was hat er vorher gesagt? Er hat vorher gesagt, direkt vorher, es ist nicht möglich, dass ein Mensch zwei Herren gleichzeitig dient. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Darum, weil ihr das nicht könnt, macht euch keine Sorgen. Es gibt hier in diesem Text, werden uns zwei Optionen zur Auswahl gestellt. Option 1, entscheidet euch für Geld, entscheidet euch für irdischen Besitz als euren Gott, und wer das tut, für den gehören Sorgen automatisch zu dieser Option, zu dieser Entscheidung mit dazu. Weil irdische Dinge, weil irdischer Besitz, weil materielle Güter ganz schnell weg sein können, siehe VW-Aktie. Siehe FIFA-Skandal. Siehe DFB. Das würde mich interessieren. Klamotten werden unmodern. Eine Ernte kann mal ausbleiben. Was folgt daraus? Sorgen. Was soll ich anziehen? Was sollen wir essen? Wovon soll ich das bezahlen? Wer sich für Option 2 entscheidet, der entscheidet sich für Gott, für die Investition in himmlische Güter. Für den gilt die uneingeschränkte Zusage von Gott, legt alle eure Sorgen bei mir ab, ich sorge für euch. Jesus sagt nicht, wer zu mir gehört, wird keine Sorgen mehr haben. Das wäre Quatsch. Es geht ihm um den Umgang mit den Sorgen und um die Ursache von Sorgen. Für mich ist hier die Frage aufgetaucht, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe, warum thematisiert Jesus hier Sorgen? Warum nimmt er nicht irgendwas anderes? Warum thematisiert Jesus hier nicht irgendwas Großes? Ihr sollt niemanden umbringen, da hätte die Allgemeinheit was davon. Warum nimmt er das Thema Sorgen? Ich glaube, weil Sorgen dieses Phänomen ist, das 100% aller Menschen betrifft. Und aus dem Sorgen alles andere dann hervorgeht und folgt, eben auch unsere Prioritäten. Jesus sagt, Sorgen, und das ist eine krasse Aussage, Sorgen und ein Leben im Vertrauen auf mich, das passt nicht zusammen. Das geht nicht. Sorge ist ein Ausdruck der zerstörten Beziehung zwischen Menschen und Gott. Sorge ist ein Ausdruck dieses zerstörten Urvertrauens zwischen Kind und Papa, zwischen Menschen und Gott. Was hast du eben aufgeschrieben? Was sollen die anderen denken? Dann sind die Prioritäten dahin, sich so zu verhalten, dass die anderen gut über mich denken, wenn das meine größte Sorge ist. Was soll ich anziehen? Woher soll ich das Geld nehmen, um das zu kaufen? Muss ich mir vielleicht eine Hose klauen? Das kann aus Sorgen folgen. Wie soll ich die Rechnung bezahlen? Woher soll ich das Geld nehmen? Wie kann ich an dieses Haus oder an diese Wohnung kommen? Wie soll ich mich darum kümmern? Und wie soll ich, wenn das jetzt auch noch dazu kommt, wie soll das eigentlich alles gehen? Was ist eigentlich, wenn ich krank werde? Wer kümmert sich dann um meine Kinder? Und wenn meine Kinder mal alt sind? Und wer kümmert sich dann um mich, wenn sie nicht können und ich dann vielleicht aber Hilfe brauche? Und Aber es ist doch so wichtig und so notwendig, alles das zu bedenken, oder? Und wir leben in einem Land und in einer Kultur, in der das ein unglaublich hoher Wert ist. Und interessanterweise widerspricht sich das bei Jesus nicht. Er sagt an einer Stelle, seid klug, denkt nach, seid gute Verwalter, setzt eure Kraft und euer Geld gut ein und macht euch keine Sorgen. Und es scheint sich nicht zu widersprechen. Wenn Jesus ganz am Ende hier von diesem Abschnitt zum dritten Mal sagt, darum macht euch also keine Sorgen, dann fasst er damit zusammen, was er bisher gesagt hat. Sich zu sorgen bedeutet, sich über eventuelle, aber noch gar nicht aktuelle Dinge Gedanken zu machen. Das ist Sorgen. Sorgen bedeutet eigentlich, die Kontrolle haben zu wollen über Dinge, die sich nicht kontrollieren lassen. Nata sagt mir häufig montags, klar könnten wir uns heute den freien Tag total verderben und zerschießen, wenn wir darüber nachdenken, wie sollen wir das am Donnerstag eigentlich alles schaffen. Aber was bis Donnerstag noch alles passiert sein kann, was wir gar nicht kontrollieren können. Es gibt so viele Faktoren, auf die wir keinen Einfluss haben. Und glaubt mir, dieser Text ist für mich eine unglaublich schwere Kost, weil ich der absolute Kontrollfreak bin. Ich organisiere für mein Leben gern, ich habe den Überblick gerne, ich will wissen, ich will vorwärts denken, ich will und ich mache mir Sorgen. Und deshalb stellt Jesus hier so cool den Bezug zur Realität her und sagt, Steffen, mal ehrlich, kannst du dein Leben durch Sorgen um eine Stunde verlängern? Das ist eine rhetorische Frage, oder? Und wenn nicht, ja, warum machst du es dann? Hier steht auch wieder im griechischen Text übrigens der Begriff für, nicht für Stunde, sondern für Zeitspanne. Niemand kann sein Leben um eine Zeitspanne minimalst, hier steht jetzt Stunde in der Übersetzung, nicht mal eine Sekunde funktioniert. Ganz im Gegenteil. Die Medizin sagt uns immer, durch zu viel Sorgen und Nachdenken verkürzen wir unser Leben. Und genau das ist der Punkt. Wir wollen gerne kontrollieren. Wir wollen unserem Leben gerne Sicherheit geben und Zeit hinzufügen, aber keiner von uns lebt eine einzige Sekunde länger oder kürzer, als Gott das bestimmt hat. Sorgen bedeutet, wir wollen Gottes Job machen. Wir sehnen uns nach der Macht und nach der Kontrolle, die nur Gott hat. Und dadurch verschieben sich dann unsere Prioritäten, weil wir uns über Dinge Gedanken machen und diese Dinge kontrollieren wollen, die wir nicht kontrollieren können. Das bedeutet Sorgen. Und ich glaube, Jesus sagt uns hier eigentlich, das brauchst du gar nicht machen. Spar dir das, die Kraft und die Zeit und die Energie. Wer hat denn bisher dafür gesorgt, dass du bis heute so gelebt hast, wie du gelebt hast, dass du überhaupt lebst und dass dein Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist? Du? Wirklich? Wirklich? Ich glaube, wir überschätzen manchmal unseren eigenen Einfluss auf unser eigenes Leben. Und es wird häufig dann deutlich, wenn wir zum Beispiel eine Diagnose von einem Arzt bekommen, die uns den Boden unter den Füßen wegzieht, weil wir merken, uns entgleitet alles und wir haben nicht mehr die Kontrolle. Oder wenn wir plötzlich eine Kündigung in der Hand halten, mit der wir nicht gerechnet haben und merken, uns entgleitet alles. Und unser Leben geht plötzlich anders weiter, als wir es geplant hatten. Oder wenn wir plötzlich von Menschen abgelehnt werden, die vorher unsere Freunde waren. Oder wenn Beziehungen zerbrechen, auf die wir gesetzt hatten. Oder wenn wir durch Prüfungen durchfallen, für die wir gelernt haben. Und plötzlich alles unserer Kontrolle entgleitet. Und in den wenigsten Momenten hilft da wirklich sich Sorgen machen. Wo führt das hin? Und Jesus sagt hier, Sorgen sind eigentlich der Indikator dafür, dass ihr die Tatsache nicht wahrhaben wollt, total abhängig zu sein von mir. Ihr wollt das nicht hören. Und wenn ihr ganz ehrlich seid, hattet ihr bisher auch in eurem Leben nicht eine Sekunde wirklich die Kontrolle. Hier ist die Alternative. Er sagt, vertraut euch mir an. Hört auf, euch zu sorgen. Ich sorge für euch. Vertraut mir. Und er erklärt das mit zwei Bildern aus dem Alltag der Menschen. Seht euch die Vögel an und seht euch die Blumen an. Und mit dem seht euch an ist gemeint, schaut sie euch an und denkt mal darüber nach, was da eigentlich passiert. Sowohl an den Vögeln als auch an den Wiesenblumen oder an dem Gras könnt ihr erkennen, dass es gute Argumente dafür gibt, dass Gott bereit ist, wirklich zu versorgen. Glauben, Jesus vertrauen, ihm nachfolgen bedeutet nicht, das macht zwar alles gar keinen Sinn, aber aus Mangel an Alternativen versuche ich es einfach mal. Glauben bedeutet, denk darüber nach, wie genial viel Sinn das alles macht. Und dazu lädt Jesus uns hier ein. Und er sagt, setzt euren Sorgen Nachdenken entgegen. Wir legen da nicht irgendeinen Schalter um. Keiner von uns wird nachher hier rausgehen und sagen, so, ab jetzt sorge ich mich nicht mehr. Das wird ein langer Prozess in Wellenbewegungen sein und bleiben. Häufig ist es so, dass wir uns von unserem Herzen oder von unserem Gefühl leiten lassen. Und das ist in vielen Fällen auch gut so. Aber wahrscheinlich wisst ihr auch, wie sehr das manchmal in die falsche Richtung gehen kann, zum Beispiel nachts. Nachts fühlt sich alles irgendwie viel schlimmer und viel extremer an. Und ich habe schon viele Fehlentscheidungen getroffen, weil ich nachts eine Entscheidung getroffen habe, aus einem Gefühl oder aus einer Sorge heraus. Anstatt mit meinem Herzen zu reden, so wie Jesus hier sagt, hey, stopp, denk nach. Glaube bedeutet nicht, diesen Gefühlen und diesen Sorgen ausgeliefert zu sein, sondern oder das Hirn irgendwie auszuschalten. Das könnt ihr an den Vögeln und an den Blumen erkennen. Die Vögel säen nicht, die Vögel ernten nicht, die Vögel sammeln keine Vorräte in Scheunen. Und obwohl ihr Menschen in Gottes Schöpfung über den Tieren und über den Vögeln seid, weil ihr Gottes Ebenbilder seid. Wenn Gott doch ihnen schon alles gibt, was sie brauchen, wie viel mehr dann euch? Ihr könnt euer Leben nicht verlängern, auch nicht durch Sorge und alle Versuche, die daraus folgen. Aber ihr könnt euch Gott anvertrauen, der die Macht hat, alle Macht. Und der wirklich die Kontrolle hat, weil er souverän ist. In Epheser 1, einem Brief, den Paulus an die Kirche in Ephesus geschrieben hat, erinnert er diese Kirche daran, dass Gott von Anfang an alles nach seinem Plan und in Übereinstimmung mit seinem Willen gemacht hat. Dass du heute hier sitzt, wusste Gott schon vorher. Und es ist kein Zufall, sondern es ist seine Versorgung für dich. Und an die Kirche in Rom schreibt der gleiche Paulus: Eins wissen wir, erinnert euch daran, alles dient zum Besten bei denen, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit Gottes Plan berufen. Der Schlüssel für den richtigen Umgang mit unseren Sorgen liegt in der Größe Gottes. Und deswegen liegt der Schlüssel für die richtigen Prioritäten auch in der Größe Gottes, weil das ganz, ganz eng zusammenhängt. Ich habe früher im Sportunterricht zu denen gehört, die nicht unbedingt als erstes gewählt wurden, wenn wir Mannschaften eingeteilt haben. Vielleicht findet sich mancher wieder. Und meine Reaktion, ich kann mich an viele Momente erinnern, wo meine Reaktion war, ich brauche bessere Turnschuhe und bessere Klamotten. Dann werde ich gewählt. Nein. Ich brauche das nicht und du brauchst das auch nicht. Wir brauchen das Wissen und das Bewusstsein, dass Gott für mich sorgt und dass er alles für mich ist, was ich brauche, total unabhängig davon, was andere denken oder sagen oder mir an Zuwendung geben. Er wusste auch das schon lange, bevor ich überhaupt eingeschult war, dass genau das passiert. Und er sagt, ich will dich versorgen und hat ein volles Ja zu mir. Und ich weiß, dass manche von euch jetzt denken, ja, aber davon fühle ich mich noch nicht besser. Oder manche sagen, wenn das wirklich stimmt, wenn ich das höre, dann komme ich mir vor wie eine Marionette. Wenn ich mich darauf einlasse, dann sagt Gott mir bestimmt Dinge, die ich nicht hören will. Und dann verlangt er bestimmt Dinge von mir, die ich nicht machen will. Ja, ziemlich sicher. Ziemlich sicher wird das so sein, dass Gott Dinge sagt, die wir nicht hören wollen. Und wir kommen zurück zu der Frage nach der Autorität. Nach der Frage danach, wer uns diese Dinge sagt. Und wenn Gott uns diese Dinge sagt, wenn das bei meinen Eltern schon so war und bei mir als Eltern, Papa, so ist, wie viel mehr dann bei Gott, von dem wir wissen, dass er erstens absolut vertrauenswürdig und fehlerlos ist und zweitens den totalen Überblick und die Kontrolle hat. Beides hätten wir gerne. Beides haben wir nicht. Beides können wir bekommen, indem wir uns Gott anvertrauen und auf ihn hören. Die Bibel ist voll mit Beispielen von Menschen, die Gott genauso erlebt haben. Abraham wollte seinen Sohn Isaak nicht opfern. Mose im Alten Testament wollte nicht zum Pharao gehen, um mit ihm ein Gespräch zu haben. Jesus wollte nicht gerne unschuldig am Kreuz für uns sterben, aber Gottes Wille ist weise und gut und er ist souverän. Und Menschen, die sich seinem Willen unterstellen, die ihm vertrauen, die ihm glauben, die werden die nächsten 1,5 Milliarden Jahre noch zusammen verbringen und Gott gemeinsam dankbar sein für das, was er uns gegeben hat. Und das kann nur Gott, weil Gott Gott ist. Und mit dieser Perspektive aus der Ewigkeit hat Gott nämlich direkt Einfluss auf unsere Prioritäten, weil die 70 oder 80 Jahre, die wir hier zur Verfügung haben, plötzlich gar nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen. Beim zweiten Bild spricht Jesus vom Gras auf dem Feld, von den Feldblumen. Und hier legt er einen anderen Schwerpunkt. Bei den Vögeln sagt Jesus, Gott hat die Kontrolle. Und bei den Blumen sagt er, Gott weiß, was ihr braucht. Da wird nicht nur die Größe und die Souveränität Gottes, seine Kontrolle deutlich, sondern seine Liebe. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Und das ist, glaube ich, das, was wir unserem Herzen sagen müssen, was ich meinem Herz sagen muss, wenn nachts Sorgen auftauchen. Pass auf, mein Herz. Du weißt doch, dass Gott uns beide mehr liebt, als wir uns je vorstellen können. Du weißt, er weiß, wie viele Haare, auch wenn es immer weniger werden, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Du weißt, er weiß jede einzelne Träne, die wir geweint haben. Und du weißt doch, dass er für uns nicht mal seinen einzigen Sohn verschont hat. Wie kommst du darauf, dass er uns irgendetwas vorenthalten wird? Und wenn wir das immer tiefer verstehen und immer mehr verstehen, dann merken wir hoffentlich, wie unbegründet Sorgen sind, wie wenig Sinn die eigentlich machen. Ich habe mir überlegt, ob Sorgen nicht so etwas Ähnliches sind wie eine SMS an Gott oder eine WhatsApp. Ich glaube nicht wirklich, dass du das Beste für mich willst. Hab dich lieb, Steffen. Ist das nicht das, was Sorgen eigentlich ausdrücken? Heißt Sorgen vielleicht heute, Vater, du hast deinen einzigen Sohn, den größten Schatz, den du hast, hergegeben und er hat sich freiwillig und unschuldig für meine Sünden hinrichten lassen. Mein Leben wurde dadurch gerettet, aber ich bin mir nicht sicher, ob du meine komplexe Woche wirklich in den Griff kriegst. Das sind Sorgen. Gott will nicht nur, dass wir an ihn glauben. Er will unser Papa sein. Er will die Beziehung zu uns. Er, der ganz genau weiß, was wir brauchen und der sowas von großzügig ist. Wenn oder während wir uns Sorgen machen, machen wir Dinge, die nicht unser Job sind. Und deswegen können wir in dieser Zeit, wo wir das machen, auch nicht das machen, wozu wir eigentlich da sind und was wir eigentlich machen sollten. Und so verschieben sich dann unsere Prioritäten. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viel Zeit du in deinem Leben sparen würdest, wie viel Kraft du sparen würdest, wenn das Sorgen wegfallen würde? Das ist also bei mir einiges. Und Jesus wird hier ziemlich deutlich, wenn er sagt, ihr habt zu wenig Vertrauen. So steht es in der Übersetzung, die ich gewählt habe. In einer anderen Übersetzung steht, ihr Kleingläubigen. Und dann kommt Vers 34, ein Vers, auf den dieser ganze Text zuläuft. Der Höhepunkt. Jesus äußert sich hier nämlich über die richtigen Prioritäten. Und er sagt dort, strebt vor allem anderen nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er euch auch alles andere dazugeben. Ganz am Anfang dieser Visionsrede, ganz am Anfang der Bergpredigt hat Jesus gesagt, mit mir fängt das Reich Gottes an. Und hier sagt er, vor allem anderen strebt nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Jesus sagt hier nichts anderes als, strebt nach mir, lebt mit mir, schaut mich an, lernt mich kennen und lernt mir zu vertrauen. Das ist eine Einladung zum Glauben hier. Und das ist eine Einladung dazu, immer mehr ein Leben zu führen in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Das heißt nämlich Gerechtigkeit. Und das ist das Gegenteil von Sorgen. Jesus sagt, strebt nach mir, lebt immer mehr in Übereinstimmung mit Gottes Willen. Das bedeutet Gerechtigkeit und das ist das Gegenteil von Sorgen. Das ist die Alternative. Da, wo keine Hoffnung auf Gottes Reich besteht, verschieben sich die Prioritäten und Essen und Trinken und Klamotten, lauter gute Dinge. Ich liebe das. Lauter gute Dinge werden aber zu den wichtigsten Dingen. Und Sorgen zeigen, dass sich hier das Verhältnis verschoben hat. Wenn Jesus das Zentrum ist und unser Herz füllt, ist dort, wo etwas voll ist, für Sorgen kein Platz mehr. Also eigentlich, physikalisch hat das jeder im 7. Schuljahr schon mal gemacht. Wenn ich etwas voll mache, passt nichts anderes mehr rein. Wo aber unsere Beziehungen, unsere Leidenschaften, unser Geld, unser Job, unser Egoismus, selbst Glaube, selbst Mitarbeit in der Kirche, was auch immer das Zentrum ist, um das sich alles dreht, wenn es irgendetwas gibt, was wichtiger ist als Jesus Christus, dann machen wir etwas Gutes zum Wichtigsten und damit automatisch Platz für die Sorgen, die das nach sich zieht. Und Jesus sagt, setzt mich an die erste Stelle, strebt zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit. Das hat Einfluss auf eure Prioritäten. Das hat Einfluss darauf, wofür wir unsere Zeit, wofür wir unser Geld, wofür wir unsere Gaben einsetzen. Das hat Auswirkungen, ob wir beten oder nicht. Das hat Auswirkungen darauf, ob wir Bibel lesen oder nicht. Das hat Auswirkungen darauf, ob wir zum Gottesdienst gehen oder lieber im Bett bleiben, ob wir zum Konsumieren kommen oder zum uns einsetzen. Und auf alles. Wo wir Zeit mit Menschen verbringen, wo wir Zeit für uns brauchen, weil es wichtig ist. Auf alles. Es hat Auswirkungen auf die Sicht von Gnade, die so nötig ist, damit Veränderung in unserem Leben stattfinden kann. Jesus sagt, ich garantiere euch, wenn ihr das priorisiert, wird sich euer Leben verändern. Die Sorgen über die guten Dinge werden verschwinden, wenn ihr euch mit mir, dem Wichtigsten, beschäftigt und mir mehr vertraut. Und er verspricht dann, die Dinge, die euch jetzt so wichtig sind, werdet ihr dann von mir als Zugabe dazu bekommen. Ich will das gar nicht zurückhalten. Ich bin gar nicht so knauserig, wie ihr denkt. Ich will euch gar nicht die tollen Sachen vorenthalten. Die gibt's als Zugabe. Von Königin Elisabeth im 16. Jahrhundert, Elisabeth die Erste, wird erzählt, dass sie bei einer ihrer Schiffsreisen, ihrer Entdeckungsreisen, gerne einen ganz bestimmten Mann aufgrund seiner ganz bestimmten Begabungen mit auf dieser Reise haben wollte, weil sie gedacht hat, dann wird diese Schiffsreise, die Entdeckungsreise, zum Erfolg. Und auf ihre Anfrage an diesen Mann, ob er mitkommt, hat der ihr geantwortet, ich bin ein kleiner Geschäftsmann und meinem Unternehmen geht es gerade nicht so gut. Wenn ich jetzt mit auf diese Reise komme, wenn ich jetzt meinen Laden verlasse, wird der nicht mehr existieren, wenn ich zurückkomme. Und daraufhin hat Königin Elisabeth zu ihm gesagt, lieber Herr, kümmern Sie sich um meine Angelegenheiten und ich werde mich um Ihre Angelegenheiten kümmern. Und damit waren für ihn plötzlich alle Sorgen und alle Befürchtungen weg, weil ihm die Dimension von diesem Angebot klar geworden ist. Von dem Angebot dieser mächtigen und reichen Frau. Wow, wenn ich mich auf ihr Angebot einlasse, wird sie sich um alle meine Angelegenheiten kümmern. Was für ein cooler Deal. Jesus sagt hier genau das Gleiche. Strebt vor allem anderen nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch auch alles andere dazugeben. Ist genau der gleiche Deal. Nur nicht von der Königin, sondern von Gott. Bei der Königin fällt es uns irgendwie leichter. Es gibt diesen feinen Unterschied zwischen an Jesus glauben, klingt sehr nach einer Theorie, und im Glauben leben. Das ist Praxis. Ich bin fest davon überzeugt, dass Alma Seed wirkt. Die Werbung hat mich davon überzeugt. Aber ich werde meine Pfunde nicht verlieren, wenn ich es nicht ausprobiere. Theorie und Praxis. Jesus sagt, probiert es aus. Vertraut mir, hört auf das, was ich sage und richtet euch danach. Macht mich zu eurer Top-Priorität. Egal, ob du dir darüber noch nie Gedanken gemacht hast, egal, ob du sagst, ja, das war mal früher so. aber jetzt nicht mehr. Egal, ob du sagst, ja, als Retter finde ich ihn ganz cool, aber Top-Priorität, das geht ein bisschen weit. Oder ob du sagst, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht wie. Jesus sagt hier ziemlich klar, das ist der Hauptpunkt, über den du dir Sorgen und Gedanken machen solltest. Wie ist deine Beziehung zu mir? Sorg dich darum, dass du mich immer besser und immer mehr kennen und immer mehr lieben lernst. Vor allem anderen. Und dann beobachte mal dein eigenes Leben, was mit deinen Sorgen und was mit deinen Prioritäten passiert. Ich möchte uns als Abschluss 4 Verse aus dem Brief von Paulus an die Kirche in Philippi vorlesen. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Amen.